Ja, auch ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, der vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber es ist schön, dass wir zusammen sein dürfen und Gottes Wort betrachten dürfen. Wir sind ja bei uns in der Gemeinde so, dass wir systematisch das Wort Gottes gehen. Und wir sind schon seit einigen Wochen, Wochen in der ganzen Kreuzigungsgeschichte und befassen uns mit den Ereignissen, die dort ja um Jesu Leiden herum geschehen sind. Und wir gehen einfach immer ein bisschen weiter. Aber heute kommen wir zu dem Punkt, wo dann ja Jesus am Kreuz sein Leben lässt. Wir haben schon gesehen, dass er eine sehr starke Leidensgeschichte durchlebte. Jemand, der unschuldig ist. Jemand, der gegen das Gesetz verhört wurde. Jemand, der angeklagt wurde, ohne einen Grund dafür zu haben. Wo selbst dieser harte Pilatus sagt, ich finde keinen Grund, um ihn jetzt zum Tod hinzurichten. Ich will ihn freigeben. Lässt sich dann aber von der ganzen Menge umgestimmt wird und er doch Jesus diesem Leidensweg gehen lassen muss. Der verhöhnt wurde, der verspottet wurde, der ausgelacht wurde. Er ist aber diesen Weg gegangen, wissend, dass das der einzige Weg für uns ist. Er ist diesen Weg nicht gegangen, weil er diesen Weg gehen musste aus Selbstverschulden. Er ist diesen Weg gegangen, weil er uns gesehen hat. Er ist diesen Weg gegangen, weil unser Heil dort in Frage stand. Wie sollen wir errettet werden? Wie kann ein Sünder vor dem gerechten Gott gerecht gemacht werden? Wie kann ein Sünder, der sich entschieden hat, seit Adam und Eva sich entschieden haben, gegen Gott zu leben, wie kann eine Rechtfertigung für sie geschehen? Und den Weg, den Gott hier gewählt hat, ist ein Weg, der für uns oft nur sehr schwer nachzuvollziehen ist. Und Menschen, die sagen immer wieder, das verstehen wir nicht. Und man will nicht, dass der Weg so sein sollte. Die Religionen versuchen irgendwie, auch wenn die an Jesus irgendwo glauben, das umzudeuten. Weil sie sich das nicht vorstellen können, dass Gott sowas machen kann. Und doch sind wir hier und sehen Jesus, der diesen Weg geht. Und jetzt ist es Jesus, der davon spricht, dass er gekommen ist, sein Leben hinzugeben. Er hat das immer wieder gesagt. Er sprach vom Weizenkorn, das in den Boden geworfen werden muss, er sterben muss, damit neues Leben herauskommt. Sein ganzes Leben, sein ganzer Dienst war ja daraufhin ausgerichtet, auf diese Zeit dort, gerade jetzt hier am Kreuz. Das war das Ziel, zu dem Jesus gegangen ist. Kein schönes Ziel. Wir sprechen ja selber sehr ungern über den Tod. Der Tod ist etwas Bedrohliches, sowas Endgültiges. Und darüber spricht man halt sehr ungern. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen einen Todesfall bei uns in der weiteren Verwandtschaft. Und letzte Woche ist jemand hier aus unserer Gemeinde heimgegangen, gestorben. Marcel ist nicht mehr in unserer Mitte. Wenn ihr Fragen habt, kommt und spricht mich an. Es gibt noch nicht wirklich endgültige Kenntnisse von allen, weil er wurde tot in der Wohnung aufgefunden, weil er nicht mehr geantwortet hatte und auch einen Termin, der wichtig war, nicht wahrgenommen hat. Und letztlich hat man dann ihn tot aufgefunden. Tod ist etwas Bedrohliches, ist etwas für uns Schreckliches, etwas sehr Trauriges. Und hier ist Jesus, der nicht nur so gestorben ist oder der nicht nur so in den Tod geht. Nein, er wird hingerichtet. Er wird hingerichtet und dort am Kreuz verschmäht, ausgelacht. Und doch, das letzte Mal haben wir dann darüber gelesen, da ist einer neben ihm, der ihn beobachtet, der ihn vielleicht gar nicht gut kannte, vielleicht mal von ihm gehört hatte, aber selber Verbrecher war und sicherlich nicht in das Licht irgendwie kommen wollte, nichts mit Jesus vielleicht zu tun haben wollte während seiner Lebenszeit. Aber jetzt hängt er auch neben Jesus am Kreuz. Und er beobachtet, er sieht, was da passiert. Und letztlich, auf einmal muss er selber sagen, wir haben es verdient, dass wir hier am Kreuz sind. Aber dieser Mensch, der hat nichts Unrechtes getan. Er sieht es auf einmal und sieht Jesus und sagt, dieser Mensch, der ist anders. Er ist kein Verbrecher, so wie wir es sind. Er ist keiner, der etwas getan hat, was diesen Tod verdient hätte. Und dann spricht er, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und das haben wir das letzte Mal zum Schluss gehört. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus gibt ihm diese Zusicherung, dort am Kreuz, dort, wo er selber am Leiden ist und er hatte Schmerzen gehabt. Er war Gott, aber er war Mensch, auch zur gleichen Zeit. Und als Mensch hat er Schmerzen gehabt. Er hat gelitten. Es war keine Strafe, die ja human war. Es war so abartig, diese Strafmethode. Und er war dort und hat das gelitten. Und er hat lange gelitten. Und jetzt lesen wir ab Vers 44. Und hier heißt es, und es war schon um die sechste Stunde. Die Zeitrechnung damals im Jüdischen war ein bisschen anders als unsere. Wir fangen ja mit Mitternacht an und dann geht das so durch den Tag durch bis Mitternacht. Im Judentum wurde anders gerechnet. Da wurde morgens angefangen zu rechnen. Um 6 Uhr morgens etwa, das war die Stunde Null. Das war die Stunde, wo man aufgestanden ist. Praktisch der Sonnenaufgang hat dann den Tag eingeläutet und somit war es die Stunde Null und ab da hat man dann gerechnet. Jesus wurde etwa um die dritte Stunde ans Kreuz genagelt und hing dort am Kreuz. Ab etwa 9 Uhr morgens, um die dritte Stunde, 9 Uhr morgens. Und jetzt lesen wir, und das war schon um die sechste Stunde. Es waren schon 3 Stunden Leidens hinter ihm. Jetzt ist die sechste Stunde. Mittagszeit. 12 Uhr mittags. Eigentlich da, wo es dann so am wärmsten und am hellsten ist, wo die Sonne am Zenit steht und die volle Kraft hat. Und gerade jetzt so um diese Zeit, April, da ist es schon in Israel oft recht warm. Und wir lesen hier, und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. da passiert etwas Außergewöhnliches. Da passiert etwas, was wie keiner vorstellen konnte. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das sehr ungewöhnlich ist oder dass es eigentlich nicht passieren kann, dass eine Sonnenfinsternis bei Vollmond und bei Pastor war ja, es war ja nach dem Mondkalender gerechnet, da war Vollmond, dass in so einer Zeit eine Sonnenfinsternis geschehen kann, ist eigentlich nicht möglich. Aber es geschieht hier. Es geschieht etwas Außergewöhnliches. Die Sonne ist plötzlich nicht mehr zu sehen. Es wird plötzlich vollkommen dunkel. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land zur neunten Stunde. Andere Übersetzungen, die sagen sogar über die ganze Erde. Ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht Behauptungen aufstellen, aber es muss etwas gewesen sein, das wirklich für die Menschen erschütternd war. Plötzlich diese Sonnenfinsternis. Mitten am Tag, plötzlich scheint die Sonne nicht mehr. Es wird dunkel. Und ich denke, das war jetzt die Zeit, diese besondere Zeit. Uns ist nicht viel beschrieben, was hier passiert. Aber ich denke, es war diese Zeit, wo das Außergewöhnliche auch geschah. Wo unsere Sünden auf ihn gelegt wurden. Wo diese Finsternis, diese Trennung zum Vater geschah. Etwas, was im Verborgenen geschah. Etwas, was nicht sichtbar für die Menschen dort am Kreuz geschah. Und ich denke, das war das weitaus Schlimmere, als alleine jetzt leidend am Kreuz zu hängen. Diese Abwendung des Vaters von Jesus. Das war es, was ihm so viel Mühe bereitete. Wenn es dein Wille ist, so geschehe es. Aber wenn es einen anderen Weg gibt, dann lieber den anderen Weg. Das war das Gebet Jesu, in meinen Worten wiedergegeben. Weil er wusste, diese Trennung würde kommen. Er wusste, der Vater musste sein Gesicht von ihm abwenden, wegen der Sünde und nicht seiner Sünde. Wegen unseren Sünden, die dort am Kreuz gerichtet wurden. Wo er die Abkehr des Vaters erfahren musste, damit wir sie nicht erfahren. Wo er diese Einsamkeit erfahren musste, damit wir sie nicht erfahren. Wir wissen, auch wenn wir in der Zeit des Todes sind, dass Gott uns niemals verlassen wird, dass Jesus versprochen hat, bei uns alle Tage zu sein, bis an der Weltende. Er wird uns festhalten, das dürfen wir als Gläubige wissen, dass Jesus uns festhält, dass er bei uns ist. Aber das tut er deswegen, weil er selber diese Einsamkeit und die Abwendung vom Vater erfahren musste. Es war eine sehr schlimme Zeit für Jesus. Es war eine Zeit der Dunkelheit, eine Zeit der Einsamkeit, auch eine Zeit, wo man auch sagen muss, seine Jünger, die waren auch nicht mehr dabei. Petrus hat sich abgewendet, weil er ihn dreimal verleugnet hatte, ist weggegangen und weinte bitterlich und war wahrscheinlich nicht hier am Kreuz dabei. Und wir lesen auch von den anderen, die haben sich alle abgewendet. Von Johannes lesen wir, dass er wahrscheinlich am Kreuz war. Weil in Johannes lesen wir, dass Jesus mit ihm redet. Aber es war eine Zeit, wo er alleine dort hing. Und dieses Gericht musste auch an ihm alleine ergehen. Er war das Opfer. Er war das Opferlamm. Und dieses Opfer, das wurde dort am Kreuz dargebracht. In Johannes 3,19, da lesen wir, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in der Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Das sagte Jesus am Anfang seines Dienstes, dass er das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und jetzt ist er derjenige, der in der Finsternis ist, wegen der Sünde. Und er muss es über sich ergehen lassen. Er muss diese Strafe, dieses Gericht über sich ergehen lassen, damit wir nicht in diese Strafe hineinkommen. So lesen wir hier, dass eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde kam. Es war eine lange Zeit des Gerichts. Es waren 3 Stunden, die hier angesprochen sind. Diese 3 Stunden der Trennung. Und dann geht es weiter und wir lesen, da sich die Sonne verfinsterte, das ist das doch mal die Erklärung für diese Finsternis. Die Sonne hat sich verfinstert. Und dann lesen wir, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Es ist interessant, dass dieses Thema hier so hineingebracht wird. Und es hat etwas damit zu tun, mit dieser Zeit des Gerichts am Kreuz und Jesu Tod. Es ist nicht jetzt, es waren zwar 2 verschiedene Orte, in denen jetzt diese Sachen spielen. Jesus am Kreuz, außerhalb der Stadtmauern und hier im Tempel geschieht aber zur gleichen Zeit etwas. Und zwar etwas sehr Wichtiges und auch sehr Interessantes. Das Interessante ist auch, der Tempel, das war ja ein Prachtbau. Der jetzige Tempel zur Zeit Jesu war der Tempel des Herodes, das über Jahre gebaut worden ist. Da hat man so viel gearbeitet, man hat so viel investiert und Herodes, er wollte auch ein Zeichen für die Juden setzen. Er war ja selber nur ein Halbjude und wollte dann den Juden etwas Gutes tun. Er hat auch die Stadt verstärkt und auch heute noch, wenn man Israel besucht, Jerusalem besucht, da kann man die große Quader sehen, die aus der Zeit des Herodes stammen. Er hat wirklich da viel investiert und gebaut und das sind tonnenschwere Blöcke, die dahin gebracht worden sind. Er hat versucht, einen Prachtbau daraus zu machen aus dem Tempel. Der Tempel war aber so aufgebaut, wie es auch die Stiftshütte war, in etwa. Natürlich war die Stiftshütte nur aus Fellen und transportablen Teilen zusammengebaut. Der Tempel wurde aus Stein gebaut, er wurde richtig prachtvoll mit Gold ausgekleidet, also richtig schön gemacht. Aber da waren diese Sachen außerhalb des Tempelgebäudes, da war der Opferaltar, da war das Waschbecken, und man musste sich waschen, bevor man Opfer da bringen musste. Das Opfer musste gewaschen werden. Aber dann kam der Tempel selbst. Und da war ein Vorhang vor dem Tempel. Da waren nicht große Türen, sondern ein Vorhang war da. Und dann gab es noch einen zweiten Vorhang. Dieser erste Vorhang, der hat das Heilige vor dem Volk getrennt. Und dann gab es noch einen zweiten Vorhang. Und der hat das Heilige vom Allerheiligsten getrennt. Um diesen Vorhang geht es hier. Um diesen Vorhang, der zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten stand. Das Allerheiligste, das war der Ort, wo Gott versprochen hat zu wohnen. Das war der Ort, wo man nicht einfach so hineingehen durfte. Das war der Ort, an dem einmal im Jahr der hohe Priester zum Versöhnungstag hineingehen durfte. Und ich habe darüber gehört, dass er auch so Glöckchen an den Füßen hatte und ein Band an seinen Fuß gebunden war, falls ihm was passiert vor der Heiligkeit Gottes, dass er dort erstirbt, damit man ihn rausziehen kann. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester nicht ohne Blut, darüber lesen wir im Hebräer, nicht ohne Blut hineintreten in dieses Allerheiligste, um dort das Blut zu sprengen, damit dieses ein Opfer für das Volk dargebracht wird. Da war diese große Trennung. Und ich habe gehört, dieser Vorhang, der war handbreit dick. Es war ein richtig dicker Vorhang, der zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten war. Und normalerweise durften auch in den Tempel nicht einfach die Leute reingehen. Das war nicht so, dass ein Haus der offenen Tür war. Auch da durften die Priester hineingehen. Die durften in den Tempel gehen. Die mussten immer wieder auch dort Gebete machen. Dort gab es einen Räucheraltar. Sie mussten räuchern. Aber zu einer ganz bestimmten Zeit des Tages, da wurde der äußere Vorhang aufgemacht, damit die Anbeter hineinblicken durften. Sie durften nicht hineingehen, aber sie durften hineinblicken. Sie durften in das Heilige hineinschauen. Und das war für viele eine ganz besondere Zeit, wo sie auch ganz besonders dann dort waren, um dort anzubeten. So gerade dieser Zeit, wenn dieser Vorhang, der äußere Vorhang aufgemacht wurde. Natürlich fragten sich wahrscheinlich sehr viele, was ist denn hinter dem anderen Vorhang? Wir sind ja so neugierig, wir möchten immer wissen, was ist denn dahinter? Aber man wusste, dort ist Gott. Er hat versprochen, dort zu sein. Ja, und als jetzt dieser äußere Vorhang gerade aufgemacht wurde, zu dieser bestimmten Zeit, da lesen wir, der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei. Da geschieht etwas Unvorstellbares. Dieser dicke Vorhang, der da hängt, der eine Trennung bedeutet, wo die Menschen nicht einfach hineinblicken dürfen. Dieser Vorhang, der eine Sperre für die Menschen bedeutete. Dieser Vorhang, der zerreißt plötzlich. Und ich denke, es ist hier so verzeichnet in der Bibel, weil die Menschen das gesehen haben. Es ist nicht in der Dunkelheit geschehen, dass dieser Vorhang zerrissen war, weil das, wenn das so gewesen wäre, die Priester hätten das wahrscheinlich niemals geoffenbart, den Menschen. Das hätten sie niemals weitergegeben. Das haben Menschen gesehen. Der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Das Interessante ist, dass in anderen Evangelien es heißt, von oben nach unten. Nicht Menschen haben diesen Vorhang zerrissen. Nicht Menschen haben den Zugang eröffnet. Dieser Zugang ins Allerheiligste wurde von oben eröffnet. Der Vorhang zerriss von oben nach unten. Das hatte ja eine besondere Bewandtnis, warum das so sein sollte. Das war ja so, dass Gott die Anweisung damals schon Mose gegeben hatte, dass als die Stiftshütte gebaut werden sollte, dass es so gemacht werden sollte, dass da dieser Vorhang hineinkommen sollte. Das war von Anfang an so von Gott geführt worden, dass diese Stiftshütte diese Trennung haben sollte. Auch deswegen, um zu sagen, Gott ist heilig. Er ist nicht einfach so nahbar, wie wir wollen. Er ist heilig, er ist ganz besonders, er ist abgesondert. Und das sollte auch deutlich werden in dem Bau des Tempels, dass Gott mit Ehrfurcht begegnet werden muss. Er ist nicht jemand mit, er ist nicht ein Kumpeltyp in dem Sinne, dass wir sagen können, ach ja, schön, dass du da bist, ihm einen Klaps so geben auf die Schulter. Gott ist heilig. Und das sollten die Menschen auch, das sollten die Israeliten wissen und auch merken, dass es so ist. Deswegen dieser Vorhang, der ganz besonders nur einem besonderen Menschen erlaubt wurde, da mal hineinzuschauen. Ich lese jetzt aus Hebräer Kapitel 10. Hebräer ist ja ein Brief, der uns so einiges aus dem Opferritual der Juden erläutert und so einiges uns aufzeigt, was wir sonst vielleicht gar nicht wüssten. Und in Hebräer 10, Vers 10, das kann man sich gut merken, Hebräer 10, Vers 10, da heißt es, in diesem Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. 10. Ja, Hebräer 10, Vers 10. Ein für alle Mal, ein Opfer, das ein für alle Mal Gültigkeit hat. Ich lese jetzt aus Epheser und da bezieht sich Paulus auch auf diese Trennung, die so stark im Alten Testament, im Alten Bund war. Und zwar Epheser Kapitel 2, Verse 13 und 14. Und hier heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht. Und die Zwischenwand der Umzäunung der Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Es ist interessant, dass Paulus hier von dieser Zwischenwand, von dieser Trennung spricht, dass die überbrückt worden ist. Das hat Gott gemacht. Durch dieses Opfer, das ein für allemal geschehen ist, ist diese Zwischenwand, ist dieser dicke Vorhang zerrissen worden. Er ist zerrissen worden, damit wir Menschen Zugang zu Gott haben. Er ist mit seinem Blut praktisch in das Allerheiligste getreten und hat das Opfer gebracht und somit den Vorhang zerrissen. Jetzt dürfen wir Menschen den Zugang zu Gott haben. Das, was den Israeliten selbst nicht gegeben war, das dürfen wir. Und wir, die wir aus Nationen stammen, wir, die wir nicht in der Verheißung Israels dabei waren, wir dürfen jetzt hindurchgehen durch den Vorhang zum Allerheiligsten. Und das soll uns aber auch in Ehrfurcht bringen, dass wir das tun dürfen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Dieser Zugang ist uns gegeben worden, als Jesus dort am Kreuz für unsere Schuld die Strafe getragen hat. Wir haben diesen Zugang nur deswegen, weil einer für uns in den Riss getreten ist. Einer gesagt hat, ja, Vater, ich will deinen Willen tun. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, der für mich schrecklich ist. Aber ich bin bereit, ihn zu gehen. Ich bin bereit, die Strafe auf mich zu nehmen, die Menschen um mich herum, die Menschen der ganzen Welt verdient haben. Ich bin bereit, ihre Schuld selber zu tragen. Petrus spricht darüber dann im ersten Petrusbrief. Und er sagt das dann auch in Kapitel 2, Vers 22, da heißt es, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Am Anfang haben wir darüber gehört von Markus, dass wir den Ballast der Sünde ablegen sollen, abschmeißen sollen. Von diesem Ballast spricht er hier. Er hat unsere Sünden ans Kreuz getragen. Durch dessen Streben ihr geheilt worden seid. Jesus hat das für uns getan. Wenn wir jetzt dieses Wort hier lesen, Jesus am Kreuz, Jesus beim Sterben, dann müssen wir uns immer wieder daran erinnern, es ist für uns geschehen. Dieser Tod am Kreuz war der Tod, den ich verdient hatte. Aber jemand ist für mich diesen Tod gestorben. Jemand ist für mich dort ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich bin bereit, ich nehme es auf mich. Und das sollte uns jetzt dahin bringen, dass wir wirklich demütig und voller, ja, mit voller Hingabe uns ihm ganz neu geben. Durch ihn ist dieser Vorhang zerrissen worden. Durch ihn haben wir jetzt Zugang zum Allerheiligsten. Wir haben Zugang zum Vater. Wir dürfen zum Vater kommen, einfach so. Wir dürfen es hier tun. Wir müssen nicht nach Jerusalem in den Tempel gehen. Wir dürfen es hier tun. Wir haben hier den Zugang. Der Vorhang ist dort im Tempel zerrissen, aber er ist auch für uns geöffnet worden, für alle Zeit. Wir haben den Zugang zum Vater. Wir haben solch eine Gnade durch den Tod Jesu Christi. Der Vorhang ist zerrissen. Und das wird hier auch so deutlich betont, dass dieser Vorhang zerrissen wurde. Und wir lesen weiter, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus ruft mit lauter Stimme. Es ist auch interessant, dass das hier so geschrieben steht. Wieso wird das so betont, dass Jesus mit lauter Stimme rief? Weil die meisten es nicht mehr tun konnten. Dieses Leiden am Kreuz, das Hängen am Kreuz, das bringt den Menschen so weit, dass er so nach unten sackt und sich die Lunge zuschnürt. Ein Mensch findet es schwer zu atmen. Um zu atmen, muss er sich aufrichten. Aber da sind die Nägel in den Füßen, die dann große Schmerzen bereiten. Aber damit er atmet, muss er sich aufrichten. Und das war sehr schwer für die Menschen, überhaupt was am Kreuz noch zu sagen. Es war ein sehr leiser Tod, aber sehr schmerzhaft. Aber Jesus ruft hier aus mit lauter Stimme. Er macht das sehr deutlich. Und wir lesen in Johannes, das Interessante ist, dass Johannes uns einige Sachen tiefer beschreibt, als andere das tun. Einfach auch deswegen, weil er am Kreuz war. Weil er es auch alles mitgehört hat. Und wir lesen, ich lese jetzt aus Johannes Kapitel 19, ab Vers 28. Und das ist hier auch sehr interessant, hier steht geschrieben, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Es ist in dieser Zeit der Finsternis, es ist da, wo unsere Sünden auf ihn liegen und er gerichtet wird. Und dann lesen wir, der wusste, dass alles schon vollbracht war. Da kam die Zeit, wo er es wusste, dass jetzt die Strafe abgegolten ist. Wo er wusste, dass für alle Schuld dieser Welt er das Opfer verbracht hatte. Es ist angenommen worden. Sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Er stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legte nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Das Interessante ist, dass dieser Satz, es ist vollbracht, eigentlich im Griechischen nur ein Wort ist. Und das Wort heißt Tetelestai. Und dieses Wort, das heißt voll bezahlt. Vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus sagte, es ist vollbracht. Da sagte er, es ist bezahlt. Die Schuld ist voll bezahlt. Da ist jetzt nichts mehr, was dem entgegenstehen würde. Es ist voll bezahlt. Jesus hat für unsere Sünden voll bezahlt. Von seinem Tod sprach Jesus immer wieder. Und in Johannes Kapitel 10, da wollen wir uns auch einige Verse lesen. In Johannes Kapitel 10, Vers 9, da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er sagt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. In Vers 11 sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus, wieso sprichst du über das Lassen deines Lebens? Jesus sagt, das ist wichtig. Das muss so sein. Der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Ihr seid die Schafe. Ihr braucht mich. Und ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich lasse meine Schafe nicht im Stich. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich gebe nicht meine Schafe hin. Ich gebe mich hin, sagt Jesus. Die Schafe sollen nicht das Raub irgendjemanden werden. Ich gebe mich hin für die Schafe. Die bedeuten mir so viel, dass ich mein Leben für die Schafe gebe. In unserer Zeit würde man sagen, ja, was ist denn ein Schaf? Wenn du Menschen retten kannst, dann mach das, um Menschen zu retten. Was ist denn ein Schaf? Jesus sagt, das Schaf ist für mich so wichtig, dass ich mein Leben für das Schaf gebe. Sein Denken ist ganz anders als unser Denken. Für Jesus war es wichtig, dass er sein Leben für die Schafe gibt. Damit den Schafen nichts geschieht, gibt er lieber sein Leben für die Schafe. Wir lesen weiter, Vers 15. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Er wiederholt sich immer wieder. Und gerade im hebräischen Umfeld bedeuten Wiederholungen sehr viel. Was öfter wiederholt wird, das ist sehr wichtig. Auch bei uns sagt man, damit wir eine Sache behalten, muss man es dreimal gesagt haben. Erst dann merken wir, dass es wichtig ist. Jesus fragt Petrus auch dreimal, liebst du mich? Und erst dann bricht Petrus zusammen und sagt, Herr, du kennst alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus wiederholt das immer wieder, dass er sein Leben für die Schafe gibt. Und dann jetzt Vers 17 und 18 noch. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus sagt, nicht die Scharfrichter haben die Kontrolle über mein Leben, nicht die Henker. Ich habe die Kontrolle über mein Leben. Jesus sagt, als er wusste, dass es vollbracht ist, das spricht er, es ist vollbracht, es ist voll bezahlt. Und wir lesen hier, dass Jesus sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Selbst im Tod hat er noch die Kontrolle über das, was geschieht. Er ist es, der entscheidet, jetzt ist es soweit. Jetzt ist nichts mehr zu machen. Das, was ich am Kreuz machen sollte, mein Werk am Kreuz, ist vollbracht. Es ist nichts mehr da zu machen. Man kann nicht mehr was dazufügen. Deswegen übergebe ich jetzt meinen Geist dem Vater. Und er verschied. Er hat die Kontrolle, er hat die Entscheidung. Er sagt es, dass er seinen Geist dem Vater übergibt. Er sagt das sehr eindeutig, dass er die Kontrolle darüber hat. Wir lesen dann von Stephanus, der das auch so sagte, als er dort gesteinigt wurde. So sagte er, ich übergebe meinen Geist dem Vater. Wobei das bei Stephanus ein bisschen anders war. Er wurde gesteinigt. Er wurde zu Tode gebracht durch diese Folter. Aber Jesus war es selber, war es die Entscheidung selbst. Ich gebe mein Leben. Ich entscheide, wann es soweit ist. Und er hat es entschieden. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Das war das, dieser Augenblick des Todes von Jesus. Was geschieht jetzt um Jesus herum? Das ist so interessant, das auch jetzt zu lesen. Und zwar Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Dieser Hauptmann, der hat sicherlich schon so einige Kreuzigungen durchgeführt. Er war ein rauer Mann. Er war es gewohnt, Leute zu töten. Es machte ihm nicht viel aus, Menschen zu töten. Diese Leute, die Jesus gekreuzigt hatten, die haben dann die Klamotten genommen, haben darüber gelost, wem es gehören soll. Sie konnten noch ein Spielchen da angesichts der Leiden der Menschen machen. Das hat ihnen nichts ausgemacht. Sie haben ihr Ding da einfach gemacht. Und dieser Hauptmann, der war dort zur Wache abgestellt. Ich weiß nicht, ob er es freiwillig gemacht hat oder ob er gezwungen war, aber er war dort. Er beobachtet, was dort geschieht am Kreuz. Er sieht die Finsternis. Er sieht die Menschen. Er sieht Jesus. Und als er Jesus sieht, wie er gestorben ist, da gibt dieser Hauptmann, ein Römer, kein Jude, ein Heide, dieser Römer, der gibt auf einmal Zeugnis und er verherrlicht Gott. Und er sagt wirklich, dieser Mensch war gerecht. Das sagten diese Menschen nicht sehr oft. Und die Menschen, die dort am Kreuz hingen, waren auch nicht sehr oft unschuldig. Die hatten es sehr oft auch verdient, dass sie gerichtet wurden. Aber dieser Hauptmann, er ist der Erste, der ein Zeugnis von Jesus gibt. Und er sagt, dieser Mensch war gerecht. In ihm war nichts Unrechtes. Er war gerecht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit dem Hauptmann. Ich weiß nicht, ob er Christ geworden ist. Das kann sein. Wir wissen es nicht. Aber dieser Hauptmann, der hat etwas erlebt. Und er hat ein Zeugnis davon abgegeben. Er hat Gott verherrlicht. Es war ein Heide, der Gott verherrlicht hat. Nach dem Tod Jesu. Der sagte, dieser Mensch war gerecht. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt über diese Sachen hören, wie wir damit umgehen. ob es uns anspricht, ob wir auch so sind wie dieser Hauptmann, die wir sagen, dieser Mensch, der war gerecht. Ich will diesen Menschen als meinen Herrn für mein Leben haben. Ich möchte, dass er über mich regiert. Er gab sein Leben für mich. Das wusste der Hauptmann natürlich nicht. Er kannte keine Theologie. Oder er hat wahrscheinlich auch noch nie von Jesus gehört, als er über die Schafe gesprochen, gepredigt hat. Er hat wahrscheinlich überhaupt nichts über Jesus gewusst, außer vielleicht irgendwann mal ein Fetzen gehört, was man auf der Straße sprach. Aber oft sprachen die Römer auch nicht die Sprache der Juden. Und vielleicht hat er auch nie verstanden, worum es bei der ganzen Sache geht. Aber dieser Mann, der hat trotzdem Jesus erkannt als einen Gerechten, als einen, der nichts Schlechtes getan hat. Mögen auch wir dieses Zeugnis haben, dass wir Jesus preisen, dass wir Jesus Ehre geben, dass wir ihn verherrlichen. Und gerade jetzt, wo wir dieses lesen, es ist schön, dass wir Jesus verherrlichen können. Es ist schön, dass wir über das Kreuz reden können. Paulus sagt, ich schäme mich des Kreuzes nicht. Ich predige das Kreuz. Ich predige von Jesus. Ich predige von ihm, der für mich gestorben ist, der für uns Sünder gestorben ist. Und dieser Hauptmann, der hat das erkannt. In der Schwachheit, in der er war, in dem wenigen, was er wusste, er hat erkannt, dass Jesus gerecht ist. Was lesen wir von der Volksmenge? Vers 48. Und all die Volksmenge, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren. Schon interessant, wie es hier gesagt wird, Schauspiel. Das war für viele ein Schauspiel. Schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Dieser Sünder, der betet, der schlägt sich an die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig. Das war so ein Bekenntnis. Ich bin schuldig. Ich bin jetzt bekümmert. Sei mir Sünder gnädig. Diese Menschen, die sehen das, diese Spötter, die vorher über ihn gelacht haben, die verspottet haben, wenn du Gottes Sohn bist, dann steige herab vom Kreuz. Diese Menschen, die sehen und sind auf einmal tief betroffen. Die schlagen sich an die Brust und kehren zurück. Die sind auch auf einmal leise geworden. Ich glaube, alle Menschen würden leise werden in dieser Finsternis, in diesem Zusehen, was dort geschieht. Was wir nicht mit menschlichen Gedanken beschreiben können, wie dieses Opfer am Kreuz genau ausgesehen hat. Aber das müssen wir auch nicht. Was eine Sache war zwischen Jesus und seinem Vater und Gott. Aber die Menschen waren bekümmert. Sie haben gesehen, hier passiert etwas. Vers 49. Aber alle seine Bekannten standen weit ab. Auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren und sahen dies. Menschen stehen davon ferne. Die Frauen, das Interessante ist, die Jünger sind abgehauen. Die haben das Weite gesucht. Aber die Frauen, die waren da. Die waren am Kreuz. Die haben Jesus dann nicht alleine gelassen. Auch wenn sie fernab standen, wahrscheinlich durften sie auch gar nicht so sehr nahe dran kommen. Aber die sehen das, die stehen da, die stehen mit Jesus. Und sie sehen all dieses. Und sie sehen, wie er dort gestorben ist. Und es ist wichtig, dass wir das auch uns vor Augen stellen. Der Tod Jesu war nicht ein Tod so im Verborgenen. Es war ein Tod am Kreuz, erhoben. Man musste nach oben blicken. Man hat ihn dort gesehen. Viele haben ja auch später dann gesagt, er ist nicht wirklich gestorben. Oder die Theologie heute wird sehr oft dahin ausgelegt, dass man sagt, es war nur ein Scheintod, er war nicht wirklich gestorben. Die sahen, wie er starb. Die sahen es. Es war nicht eine Sache, die im Verborgenen geschah. Man sah, dass er gestorben ist. Und wir lesen weiter, ich möchte noch dieses Kapitel zu Ende bringen. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Von Arimathäa, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Hier werden Leute genannt, die nie Jesus so richtig nachgefolgt sind. Es war ein Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus gekommen war und ihm Fragen gestellt hatte. Ein Pharisäer, ein Mensch, der viel Ansehen hatte. Es ist hier ein Josef, der auch ein großes Ansehen hat, ein Ratsherr. Wahrscheinlich war er auch ein Pharisäer. Und der auch da bei der Abstimmung dabei war und der nicht dafür gestimmt hat, dass Jesus verurteilt wird. Aber er wahrscheinlich nicht sehr viel so nach außen gezeigt hat, dass er ein Nachfolger ist. Einer im Verborgenen, der im Verborgenen den Weg mit Jesus gegangen ist. Und wir lesen hier, dass er Gottes Reich erwartete. Er war jemand, der begriffen hat und er erwartete Gottes Reich. Der immer aber geschwiegen hat. Wenn wir Jesus kennen, sollten wir nicht schweigen. Wenn wir an Jesus glauben, sollten wir nicht schweigen. Wir sollten es weiter sagen. Wir sollten ein klares Bekenntnis sein. Wir sollten das zu jeder Zeit sein. Das Christentum im Verborgenen zu leben. Bloß nicht irgendwie mich preiszustellen, dass ich ein Gläubiger bin. Es ist eine Gefahr. Wir lesen später, wenn wir nicht Jesus bekennen vor den Menschen, wird er uns auch nicht vor seinem Vater bekennen. Es ist eine Gefahr, wenn wir meinen, wir können unser Christsein im Verborgenen leben. Das ist das, was man uns aufzwingen will in unserer westlichen Welt. Man will uns sagen, Religion gehört hinter die Haustür. Man spricht nicht darüber. Wir sollten darüber sprechen. Paulus konnte gar nicht anders, als darüber zu sprechen. Ihn hat das getrieben. Der Tod Jesu, seine Auferstehung, haben ihn getrieben, dass er von Stadt zu Stadt gegangen ist, von Land zu Land gegangen ist, um das Evangelium weiterzugeben. Wir sollten nicht Menschen in der Verborgenheit sein. Aber dieser war jemand, der im Verborgenen an Jesus glaubte, der auf das Reich Gottes wartete. Und jetzt, als Jesus gestorben war, dann lesen wir, dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Angesichts des Todes wird er auf einmal ein Bekenner. Er geht hin zu Pilatus. Und das war nicht ungefährlich. Diese ganze Verhörgeschichte, diese ganze Hinrichtungsgeschichte, die ging Pilatus sowieso sehr auf den Senkel. Er war nicht sehr froh, dass er dieses Urteil hier sprechen musste. Es war keine Sache, die für ihn so einen freudigen Tag ausmachen musste. Schon früh am Morgen kamen die Juden mit Jesus an und haben ihn da hingestellt und Pilatus sagt, ich sehe jetzt keine Schuld an diesem Mann. Und seine Frau schreibt ihm sogar einen Brief und sagt, habe nichts zu tun mit diesem Mann. Und jetzt steht er da und muss seinen Urteilsspruch fällen. Das war keine schöne Geschichte. Und jetzt kommt auf einmal jemand und der bittet um den Leib Jesu. Es könnte sein, dass er sagt, ey, ich habe die Schnauze voll von dieser ganzen Geschichte. Ich will nichts damit zu tun haben. Es könnte gefährlich für ihn ausgehen. Aber dieser Mann, der hat den Mut, zu Pilatus zu gehen und zu sagen, ich möchte den Leib Jesu haben. Normalerweise wurde es ja auch ganz anders gehandhabt. Die Hingerichteten, die wurden noch nicht mal vom Kreuz genommen. Die wurden dort den Vögeln überlassen. Oder wenn sie vom Kreuz genommen wurden, dann wurden sie einfach so hingeschmissen. Das war ein Platz, es heißt nicht umsonst Schädelstätte. Dort lagen wahrscheinlich so einige herum. Das war der normale Weg. Und jetzt kommt einer und bittet um den Leib Jesu. Und dann lesen wir weiter. Und als er ihn abgenommen hatte, dieser Ratsherr, dieser große Mann, der macht das. Er nimmt den Leib Jesu ab. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine Felsen, in Felsen gehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte. Es gab zu der damaligen Zeit so einige Felsengrüfte, wo Leute beerdigt wurden oder wo Leute hineingelegt worden sind, aber die waren sehr, sehr teuer. Das konnten sich nur wenige leisten. Dieser Ratsherr, der konnte es sich leisten, anscheinend so eine Gruft sich aushauen zu lassen aus dem Felsen. Und er legt Jesus da rein. Jesus sagte selbst von sich, dass er nicht wüsste, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Die Vögel haben Nester, aber das Menschensohn weiß noch nicht mal, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und jetzt hier im Tod hat Jesus ein geliehenes Grab. Er wird in einen Felsengruft gelegt. Aber er wurde auch dahin gelegt, nur für ein paar Tage. Und auch das wusste Jesus. Er hat ja selber gesagt, ich habe die Macht, das Leben zu geben, aber es auch wieder zu nehmen. Er wurde dort hineingelegt und dann lesen wir, und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. All das musste sehr schnell geschehen. Der Sabbat, der wird meistens schon am Freitag um 6 Uhr Abend eingeläutet. Jesus ist um die 9. Stunde gestorben, das heißt, es war 3 Uhr nachmittags. Es waren 3 Stunden Zeit, wo Jesus hier vom Kreuz genommen werden konnte, wo er in die Gruft gelegt wurde, wo er auch eingewickelt wurde. Die Zeit, die war sehr knapp. Es musste alles sehr schnell geschehen und es ist auch sehr schnell geschehen. Man wollte sich nicht verunreinigen für den Sabbat. Und der Sabbat war ein sehr wichtiger Sabbat. Es war das Passafest. Es war ein Feiertag, an dem besonders gefeiert worden ist. Und man wollte sich möglichst nicht verunreinigen mit einem toten Körper. Deswegen muss alles schnell geschehen. Und er wurde in ein Grab gelegt. Und der letzte Vers heißt, die Frauen, die haben das auch gesehen, die konnten auch nicht viel machen. Wir lesen später, dass sie am ersten Tag der Woche Jesus salben wollten. Es war ja keine Zeit, um ihn zu salben in diesen 3 Stunden. Sie wollten ihn salben gehen nach dem Sabbat. Und dann geschah etwas sehr Außergewöhnliches. Aber wir lesen erstmal im Vers 56, als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salböle und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. So endet das Kapitel 23. So will ich auch meine Predigt zu Ende bringen. Die Frauen, die haben sich vorbereitet auf den Tag, wo sie ihn salben wollten. Dieser Tag, der würde kommen. Der Tod Jesu, der ist für uns Christen sehr wichtig. Aber es kommt auch noch der weitere Tag. Der Tag der Auferstehung. Und wir sind jetzt kurz vor Ostern. Wir werden wahrscheinlich die nächste Botschaft aus Lukas dann auch zu Ostern hören. Nächste Woche wird ein Bruder aus Indien hier in unserer Mitte sein, der auch hier predigen wird. Das sage ich nur mal so kurz vorweg, damit ihr euch ein bisschen einstellen könnt, dass der nächste Sonntag auch ein bisschen anders sein wird. Ja, aber nach dem Tod kommt die Auferstehung. Und es gibt keine Auferstehung ohne den Tod. Die beiden Dinge, die gehen zusammen. Und wir sprechen über den Tod Jesu. Wir sprechen auch über die Auferstehung. Und lasst uns so das sehen. Und lasst uns auch sehen, wir haben den Zutritt zu Gott. Der große Vorhang, der ist zerrissen. Lasst uns mit Freuden hindurchgehen. Lasst uns mit Freuden Gott anbeten. Wir haben solch ein großes Vorrecht. Lass uns das auch wirklich so in Anspruch nehmen. Ich bitte jetzt noch mit uns. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier über deinen Sohn lesen dürfen. Und Jesus, wir blicken auf dich. Wir haben gerade gesehen, du, das Lamm Gottes, du, der du dein Leben gegeben hast für uns. Danke, dass du es getan hast. Danke, dass unsere Erlösung darin liegt, dass du selber der Fluch wurdest für uns. Danke von ganzem Herzen, dass du den Zutritt für uns bereitet hast und dass wir heute zu dir kommen dürfen. Herr, wir sehen das als eine Sache, als etwas ganz Besonderes. Wir möchten es schätzen. Wir möchten dir dafür danken. Danke, Jesus, für deinen Tod. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Und danke, dass wir auch daran denken dürfen, dass du der Gekreuzigte, aber auch Auferstandene bist. Und wir preisen dich dafür und bitten dich, dass du uns jetzt auch segnest, dass du uns die Gedanken über diese Ereignisse im Kopf behalten lässt, dass wir darüber nachsinnen. Danke, dass wir dein Wort haben. Und so bitten wir dich, dass du uns jetzt segnest. Amen.